Mein heutiger Gast ist Ramon Thomas, Founder und CEO der Urvan Bike Manufaktur. Hallo liebe Freunde des gepflegten Radsports zu Ausgabe Nummer 20 von der zweiten Luft. Wenn man aktuell ja so hier in Hamburg zumindest aus dem Fenster guckt, dann ist ja so an Radfahren nicht immer unbedingt zu denken. Es schüttet schon richtig, richtig ordentlich. Jetzt hier heute 1. August nehme ich tatsächlich dieses Intro für euch auf und lese gerade zum Beispiel auch, dass die Anreise zum legendären Wacken-Festival nicht möglich ist, weil der norddeutsche Acker am Absaufen ist und naja, beim Radfahren geht es uns nicht ganz so schlecht, aber man muss schon echt gucken, wann und wie man so seine Runden drehen kann. Aber hey, vielleicht ist das ja eine gute Zeit, dass ihr jetzt Lust habt auf die neue Folge von der zweiten Luft, denn heute, da ist endlich mal ein Hersteller hier zu Gast. Ramon Thomas ist nämlich der Founder und CEO von Urvan Bikes aus Magdeburg. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Sebastian Meinecke hat Ramon nämlich Urvan Bikes gegründet. Urvan, das ist eine kleine, feine Manufaktur aus Magdeburg, die ganz bewusst auf eine lokale Produktion setzen. Und das Besondere dabei ist, dass die Rahmen zu den Rädern von Urvan aus dem 3D-Drucker kommen. Die Räder von Urvan, die haben so schöne Namen wie Stadtfuchs, Waldwiesel oder Straßenfalke. Und als Kunde, da habe ich die Wahl, ob mein Bike ein E-Bike oder ein Biobike mit mechanischem Antrieb werden soll. Ramon erzählt zudem auch im Podcast, wieso man eigentlich heute noch ein Bike-Label gründet und wo Sebastian und er vielleicht auch eine gute Lücke gesehen haben, auf die sie sich dann mit Urvan gestürzt haben. Mittlerweile, da hat Urvan auch Partnerschaften mit Firmen wie zum Beispiel der Deutschen Telekom oder der Luxusmarke MCM. Aber genug der Worte, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Jetzt geht's direkt rein in die neue Folge der zweiten Luft mit Ramon Thomas und der Geschichte von Urvan Bikes. Heute in der zweiten Luft, da freue ich mich über, ja, zum ersten Mal Herstellerbesuch hier in der zweiten Luft. Und zwar freue ich mich, dass der Chef von Urvan Bikes hier zu Besuch ist. Ramon Thomas ist heute mein Gast. Hallo Ramon.
Hallo Felix. Na, wie geht's, wie steht's? Schön, dass ich da sein kann. Ich bin Co-Founder, also zusammen mit meinem Kollegen Sebastian Meinecke habe ich vor 5,5 Jahren jetzt mittlerweile schon Urvan Bikes gegründet und ja, wir sind weiterhin mit Feuer und Flamme dabei.
Jetzt hast du ja gerade schon, eigentlich sehr gut eingeführt, aber was hat denn dich und deinen weiteren Founder, den Sebastian, damals dazu gebracht zu sagen, Mensch, es könnte noch eine Bike-Marke da aufkommen oder vertreten sein. Was waren so eure Beweggründe, dass ihr damals überhaupt Urvan gegründet habt?
Die Idee selber, die hatte eigentlich mein Partner, der Sebastian, der schon seit seiner Kindheit im Prinzip sich für Technik, für Fahrräder interessiert hat und auch während seines Studiums schon in seiner Werkstatt, wie man sich das vorstellt, an seiner Werkbank getüftelt hat, gewerkelt hat, immer wieder auch Bikes aufgebaut hat. Unikate eher in älteren Look, in Single-Speed-Richtung ging das auch mal am Anfang. Und dort hat er 50, 60 Bikes wirklich in Handarbeit gefertigt. Und dann hat er sich irgendwann aber gedacht, immer diese Einzelproduktion, immer nur ein einziges Unikat. Er möchte was schaffen, was wirklich mehr Leuten zugänglich ist, was in Serie, in Anführungsstrichen, hergestellt wird, wo man wirklich auch viele Leute mit glücklich macht. Und dann war natürlich das, ja, du sagst es schon, es gibt ganz viele Fahrräder. Und wie grenzt man sich da ab? Wie macht man was Besonderes, was wirklich Spezielles, was Schönes? Und genau das war eigentlich so sein Ziel. Er wollte viele Aspekte kombinieren. Er hat sich die Ergonomie des Menschen angeguckt. Er hat sich das Design eines Fahrrads angeguckt, wie es aktuell zu dem damaligen Zeitpunkt war. Und er hat sich auch die Funktionen angeguckt, die in einem Bike sind. Und da ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist. Vor 5 Jahren, wir erinnern uns vielleicht, da gab es kein Van Moof, kein Cowboy, da gab es sehr ähnlich aussehende Fahrräder. Ja, alle sahen irgendwie gleich aus. Viel war auf die Funktion ausgerichtet, es war wenig auf das Design ausgerichtet. Die Bikes waren ziemlich schwer. Ja, dieser E-Bike-Trend, den gab es damals ja noch gar nicht. Das heißt, wir sind im Bio-Bereich, wie man ja heutzutage sagt, gestartet, also bei den Bio-Bikes. Und dann haben wir uns eben gedacht, wir wollen eine Kombination schaffen aus einem schönen, ästhetischen Bike. Und da gehen wir natürlich gleich sicherlich auch nochmal drauf ein, auf diesen diesen Rahmen. Ja, ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber das war eben der Gedanke dahinter, ein schönes ästhetisches Bike, aber gleichzeitig eben viel Funktion integriert in das Fahrrad, möglichst minimalistisch, möglichst versteckte Kabel, möglichst integrierte Komponenten, Sattelstütze und so weiter, muss alles möglichst gut verbaut sein. Und das war damals vor 7, 8 Jahren schon ein ziemlich verwegener Ansatz, sicherlich. Und dann hat er so eben Schritt für Schritt versucht, das eben in die Tat umzusetzen.
Wie bist du dazu gekommen?
Das war auch eine ganz spannende Geschichte, weil wir haben hier in Magdeburg, wo wir herkommen, wo wir auch unsere Manufaktur haben, wo wir immer noch und auch in den nächsten Jahren weiterhin unsere Bikes zusammenbauen werden, haben wir ein Transfer- und Gründerzentrum an unserer Universität. Das heißt, wir hatten beide Gründerprojekte in verschiedenster Art. Er mit seinen Bikes, ich in etwas anderes. Und er hat schon probiert, dieses Projekt eben von Beginn an umzusetzen und hatte dann natürlich nach Leuten gesucht, mit denen er das zusammen machen kann. Hatte da auch ursprünglich ja Gleichgesinnte gefunden, die aus dem gleichen Studiengang kommen wie er selber. Mit denen hat er das dann begonnen. Es waren auch Freunde von ihm tatsächlich, was sich aber dann nicht so Früchte tragen erwiesen hat, wie man das vielleicht so kennt. Ja, man beginnt mit seinen Freunden, dann stellen sich aber andere Perspektiven im Leben so dar. Man geht andere Wege, man möchte andere Sachen auch erreichen, einfach mit dem, was man tut. Und deswegen hat das dann bei ihm leider nicht mehr so funktioniert, obwohl dann eben schon auch dieser Rahmen stand von uns. Die Idee war kurz vor der Gründung und dann hat er eben nach Mitstreitern gesucht und da mein Fokus eher in der betriebswirtschaftlichen Richtung liegt, war ich da quasi eine sehr gute Ergänzung von der anderen Seite, von der anderen Perspektive. Und ich hatte damals eben dann auch gerade so ein ähnliches Projekt zum Abschluss gebracht. Wir sind leider gescheitert, wie man das mal so sagen kann, darf auch an dieser Stelle, hoffe ich. Und dann hat er aber gesagt, er sucht jemanden, ich war dabei, ich hatte auch sehr viel Lust darauf, sowas zu starten und seitdem machen wir das eben. Und so bin ich dann dazugekommen und wir ergänzen uns da sehr gut, wir haben sehr konträre auch Ansichten, die sich aber im Endeffekt sehr, sehr gut eben in Urban wiederfinden und ergänzen uns in vielen Bereichen auch beim Vertrieb, beim Marketing, bei der Produktion und so sind wir dann damals zusammengekommen.
Super, also kann man sagen, du bist der Zahlenmensch vielleicht so ein bisschen und Sebastian der Techniker?
Ist tatsächlich so, ich bin eher der Analytiker, sehr zahlengetrieben, er ist sehr emotional, was man natürlich auch im Design sieht, es ist ja ein sehr emotional aufgeladenes Design auch und ich glaube, vor allem im Design widerspiegelt sich halt seine Handschrift dann natürlich auch wieder, aber so kann man das, so platt kann man das sagen.
Sehr gut. Und wenn du jetzt mal heute, wenn wir mal weiter gucken, wie viele Menschen arbeiten mittlerweile bei Urban? Das seid ihr nicht nur ihr beide.
Nee, genau. Also wir haben dann über die Zeit wirklich uns immer weiter spezialisiert. Wir haben im Prinzip als klassisches Startup begonnen. Wir haben externe Finanzierungsmittel dann auch bekommen, denn es ist ja nicht gerade einfach, so ein Materialprodukt auf die Beine zu stellen mit Liefermengen, mit Beschaffungszyklen und so weiter, die ja durch Corona, man kennt es vielleicht, hat es mal gehört, nicht ganz ohne waren in den letzten Jahren und dementsprechend war das dann notwendig, da eben wirklich einen VC aus Berlin aufzusatteln und mit dem sind wir dann gestartet, mit dem haben wir die nächsten Jahre dann eben uns immer weiter fokussiert in den Bereichen eben Vertrieb, Marketing und vor allem in der Manufaktur, in der Produktion bei uns wirklich eigenes Know-how aufgebaut und man muss sich ja auch wirklich sagen, wenn man sich das Bike selber anguckt, es ist ja sehr speziell, auch von der Art und Weise der Fertigung, mit dem 3D-Druck, mit der Schweißtechnik, keinerlei Fügestellen. Das ist wirklich ein Produktionsprozess, der da mittlerweile entstanden ist, eine Wertschöpfungskette, die wirklich speziell ist, wo du wirklich Leute brauchst, die sich da reindenken, reinfinden und das haben wir zum Glück hier am Standort in Magdeburg geschafft und sind mittlerweile 13 Leute, die wirklich sehr intensiv am Produkt arbeiten. Genau.
Ja, kommen wir doch mal auf eure Bikes zu sprechen. Es gibt ja aktuell zwei, ich sag mal, Tiere. Genau, einmal der Stadtfuchs und einmal das Waldwiesel. Wo liegen denn da die Unterschiede?
Korrekt, das hast du gut herausgefunden. Mittlerweile haben wir sogar noch ein drittes, nämlich den Straßenfalke. Aber worin unterscheiden die sich? Ganz frisch, kannst du im Prinzip noch gar nicht kennen. Haben wir noch nicht offiziell released, aber wir haben sich schon in unserem wunderbaren, auch neuen Konfigurator Simulator, den ich wirklich jedem empfehlen kann, weil er super digital ist, einfach zu finden und man kann auch so ein bisschen rumspielen. Ja, ich weiß nicht, ob du das so kennst. Das macht halt auch Spaß, wenn du da so von 30 verschiedenen Farben Sachen auswählen kannst und so. Ja, genau. Aber jetzt erstmal zum eigentlichen Kern zurück, zu den Bikes. Vielleicht mal so angefangen. Unsere Bikes haben ja eine sehr spezielle Rahmenform und das haben sie eigentlich alle gemeinsam, nämlich den Urban-Rahmen. Das ist eben nicht so ein klassischer Trapezrahmen wie jedes Fahrrad, sondern es hat eine Beugung hinten, so eine Schwingung sozusagen vielleicht. Das heißt, eine Hinterradaufhängung nennen wir das, wo eben das nicht so ein starres Dreieck ist vom Design her, sondern was sich so schön ästhetisch nach hinten schwingt. Ja? Der Vorteil ist so ein bisschen, du hast eben die Möglichkeit, Flexibilität in den Rahmen reinzubringen. Das heißt, du kannst eben gewisse Unebenheiten, Pflasterstein, Huckel, Schotterpisten und so weiter, im Gravel vor allem, kannst du eben dadurch dämpfen. Und das ist natürlich keine Federung. Ja, wir wollen damit nicht in die Berge gehen und Sprünge machen, aber wir wollen eben in unseren Anwendungsgebieten, sprich im Urban, im Gravel und im Road, wirklich ein bisschen Fahrkomfort über den Rahmen generieren. Und der Rahmen ist auch Stahl. Stahl ist ja ein flexibles Material. Viele kennen das von ihren alten Rennrädern, die sie immer wieder restaurieren, aufbauen, umbauen, reparieren. Das geht mit Stahl wunderbar einfach. Das heißt, es ist ein tolles, recycelbares und neu verwertbares Material. Und aber auch ein flexibles Material. Und das machen wir uns eben zunütze. Wir sind eben nicht auf Carbon, was eben sehr steif ist, sehr starr ist und halt einfach nicht nachhaltig. Wir wollen eben ein nachhaltiges Bike schaffen, dementsprechend Stahl und dementsprechend kommt diese Kombination Flexibilität eben sehr, sehr gut für uns ja zugegen. Und dann hatten wir uns gedacht, wie kann man das eben umsetzen? Diese Beugung, diese auch organischen Formen, wenn man sich bei uns das Tretlager, Steuerkopf vorne, alle Elemente so, sind eben sehr organisch gehalten vom Rahmen. Und du siehst eben sofort, hey, das ist ein Urban-Rahmen. Ja, das ist wirklich was Spezielles. Da baust du vielleicht auch eine Verbindung zu auf, zu deinem Produkt. Ja, du identifizierst dich dann damit, weil es ist vielleicht deine Farbe oder es ist, hat auch ein Signet vielleicht von dir oder es steht dein Name sogar drauf. Ja, das können wir auch umsetzen. Und dementsprechend haben wir gedacht, wie machen wir das? Und da kam eben der 3D-Druck ins Spiel als sehr neues Herstellungsverfahren, was es bis dahin eben im Automotive gab, natürlich auch in der Luft- und Raumfahrttechnik, aber eben nicht im Fahrradbau. Fahrradbau hinkt so ungefähr plus 20 Jahre hinterher meistens. Vielleicht sind es auch nur noch 10. Ja, was so die Fertigung angeht, ich hoffe, ich greife da jetzt keinen an, meine irgendwie anderen Kollegen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es im 3D-Druck da mittlerweile immer mehr Ansätze geht. Es geht immer mehr in die Richtung, aber es ist gab es damals eben noch nicht. Und da haben wir uns gedacht, setzen wir das mit dem 3D-Druck um, dann können wir die Form realisieren, wir können die Funktion ins Bike bringen, wir können die Kabel integrieren, wir können bestimmte Aufnahmen mitdrucken und wir können diese gesamte Wertschöpfungskette innerhalb von, ich sag mal, 2 Monaten aufbauen. Das heißt, wir können super schnell entwickeln. Ja, man kann sich das vielleicht vorstellen. Entwicklungszyklus, wenn man extern produziert, meistens in China oder in Osteuropa, dauert ewig. Kommunikation ist schwierig. Dann kriegst du nicht das Richtige. Ja, dann musst du wieder in die Kommunikation gehen. Dann müssen wieder Werkzeuge hergestellt werden. So ist der eigentliche Prozess ja aktuell. So wird entwickelt, so wird gefertigt. Wir wollten eben schneller sein, musst du ja als Startup. Musst du schnell sein, musst du innovativ sein. Und das wollten wir schaffen, indem wir den 3D-Druck nutzen und wirklich innerhalb von wenigen Monaten entwickeln, weiterentwickeln können, auch jetzt in Zukunft. Und dann eben auch relativ kurze Produktionszyklen sozusagen hinbekommen. Und das gibt eben dem jetzigen Interessenten die Möglichkeit, wirklich ein Bike zu bestellen, was wir dann im Prinzip fast on-demand fertigen. Also genau, ich gebe eben das Go zu meinem Rahmen, bis ich kriege mein Bike geliefert. Das wird dann individuell beschichtet in der Farbe, die der Kunde möchte. Vergehen eben, ja, 4 bis 6 Wochen. Und das ist wirklich ein schöner, sehr, sehr kompakter Zeitraum, den man vielleicht auch noch bereit ist zu warten, eben als Incent und trotzdem eben was Schönes Individuelles bekommt.
Ich habe ja durchaus bei großen Herstellern, bin ich ja durchaus andere Lieferzeiten gewohnt, gerade bei den, ich sag mal, pure oder quasi pure Online-Playern, ist das ja durchaus ein Zeitraum, mit dem ich so leben und arbeiten muss, als als Endverbraucher.
Ja, vor allem in der Corona-Zeit hat sich das natürlich extrem aufgeschaukelt. Da waren die Lieferzeiträume sehr lang, die Beschaffungszeiträume sehr, sehr lang. Mittlerweile hat sich das ja glücklicherweise für den Konsumenten eben auch wieder eingepegelt. Du bekommst eben auch wieder das, was du dir vielleicht ersehnst in deinen Träumen und musst eben kein Jahr warten. Aber das, ja, das hat uns natürlich auch so ein bisschen geholfen, durch die Krise zu kommen, weil natürlich sind auch wir auf externe Hersteller angewiesen. Auch wir haben Zukaufteile, Shimano beispielsweise, natürlich auch Conti oder Ergon beispielsweise. Aber wir konnten natürlich dadurch auch flexibel unsere Produktion aufbauen. Wir konnten sagen, wir produzieren jetzt ein bisschen mehr oder eben an anderer Stelle ein bisschen weniger. Und das hat uns natürlich extrem geholfen. Das ist eben wirklich auch eine gewisse Flexibilität, die wir hier nutzen können, um dann auch eben schnell Entwicklungszyklen anzustoßen und Verbesserungen vorzunehmen. Und jetzt, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wir haben diesen Rahmen dann genommen und dann haben wir drumherum eben elementspezifisch eben im urbanen, im City-Bereich eben mit einer Stadtausstattung mit integriertem Lichtsystem beispielsweise, was wirklich ziemlich smart gelöst ist, wo du eben sehr gut aufgehoben bist, dann mit straßenverkehrszugelassenen Lichtsystem das Bike ausgestattet und das eben auch im Gravel-Bereich. Das heißt, wir haben dann eben den Waldwiesel ergänzt im Gravel-Segment, haben jetzt aktuell das Roadbike-Segment ergänzt, also das Rennrad im Prinzip, und alles dann eben in entweder der E-Variante oder der Biobike-Variante. Weil das war für uns auch ganz spannend, war tatsächlich auch Learning, was wir gemacht haben in unserer Phase, dass es wirklich extrem E-Bike fokussiert ist. Also wir sind als Bio-Bike-Player gestartet und sind dann aber sehr, sehr schnell in Richtung E gegangen. Im ersten Jahr, als das E-Bike rauskam, haben wir mehr E-Bikes verkauft. Zack, auf Anhieb. So, und da war für uns schon klar, okay, das war noch nicht ganz abzusehen, dass der Markt da so krass hingeht, ja, wie es aktuell ja tut. Aber da war uns natürlich auch dann sofort klar, das ist sicherlich das Segment, wo sich viel hin entwickelt. Und wir merken, dass die E-Bike-Anfrage ist weiterhin ungebrochen und ist sicherlich auch das, was den Markt natürlich treibt, natürlich vortreibt. Und wo auch sehr viel Innovationskraft einfach noch möglich ist. Im Bereich der Motorstärke, im Bereich der Kompaktheit, im Bereich des Gewichts, da kannst du eben super viel Einsparungen noch vornehmen. Du kannst da optimieren, du kannst es smarter werden lassen, du kannst mit deinem Smartphone mehr interagieren, du kannst Routenplanung und so weiter schon übernehmen, dann bis hin zu eben Serviceabwicklungen, die dann später vielleicht automatisiert eingespielt werden mit Serviceintervallen, die man irgendwie so plant.
Ja. Wie viele Räder könnt ihr denn in eurer Manufaktur so im Jahr produzieren? Du sagtest ja, 4 bis 6 Wochen dauert es ungefähr, bis der oder ich als Kunde mein Rad bekomme. Aber wie viele Anfragen könnt ihr denn da so im Jahr verarbeiten?
Also wir wollen dieses Jahr 500 Bikes produzieren. Das haben wir uns als Ziel gesetzt, als Richtung. Und da sind wir jetzt auf gutem Weg. Im nächsten Jahr sollen es dann natürlich mehr werden. Ja, 750, dann 1000. Wir wollen schon Wachstum haben. Sicherlich, wenn es möglich ist, auch noch mehr. Da muss man jetzt gucken, wie sich so der Markt entwickelt. Wir haben auf jeden Fall das Ziel, da auf jeden Fall die Kapazitäten auszuweiten. Aber es muss natürlich auch passen, denn wir haben ja einen sehr individuellen Ansatz. Den möchten wir uns gerne behalten. Wir wollen eben auch keine großer Massenhersteller werden. Wir wollen wirklich individuell bleiben und wir wollen auch weiterhin eben ein bisschen Customizing eben umsetzen.
Wenn ich jetzt mal trotzdem sage, ich finde das spannend, ich habe von euch gehört. Gibt es eine Möglichkeit überhaupt, euer Bike mal Probe zu fahren? Ich weiß es zumindest von einem Händler hier auf der Ecke, das ist ja durchaus in Hamburg jetzt ist ja durchaus euer Rad auch oder zumindest eine Variante des Rades in schönem Grün zu sehen.
Ja, auf jeden Fall gibt's sehr viele Möglichkeiten mittlerweile. Also wir sind auch dann auf am Anfang noch sehr skeptische Ohren gestoßen, als wir unser Unterfangen gestartet haben, weil natürlich mit so einer Rahmenform wirst du erstmal ein bisschen kritisch angeguckt, du wirst erstmal hinterfragt, na, hält das denn? Kommt dann natürlich auch der alteingesessene Fahrradhändler auf uns zu oder wir auf ihn und präsentieren unser Konzept und unser Ambitionen und da, wo wir hinwollen. Und viele sind dann auch gecatcht worden. Die haben dann wirklich gesagt, das klingt echt spannend, dieser Nachhaltigkeitsansatz dann auch dahinter, diese regionale Produktion, auch dieses individuelle Customizen, kennen ja die Händler auch selten. Ja, meistens heißt es, order mir bitte 100 oder 200 Bikes in einem Jahr und dann nimm, friss sie oder stirb sozusagen. Da sind wir halt ein bisschen anders aufgestellt. Da können wir eben schneller agieren und das ist eben wirklich auch spannend, zumal wir wirklich auch einen Markt bedienen, eine Nische bedienen mit diesem minimalistischen, aber hochwertigen Bikes eben eine Nische in Anführungsstrichen, die extrem wächst, die wir auch mit jetzt mit diesem Bike-Leasing, was ja bei vielen Firmen aktuell eingeführt wird, wirklich immer größer wird, diese Nische wirklich extrem wächst. Und da sind wir wirklich auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen. Wir haben mittlerweile 50 Partner in Deutschland, die unsere Bikes in ihrem Portfolio haben. Und dementsprechend natürlich auch in Hamburg, in vielen anderen großen Städten in Deutschland und teilweise eben auch schon international vertreten. Dementsprechend, ja, gar kein Problem. Natürlich gibt es trotzdem immer noch den einen oder anderen, der mit sehr speziellen Fragen zu uns kommt, dem wir natürlich auch so bestmöglich versuchen, gerecht zu werden. Und ja, das ist natürlich im Fahrradbereich, sind wirklich die Wünsche sind unendlich groß. Wir hören immer wieder neue Sachen, aber wir versuchen zumindest, dem dann auch gerecht zu werden.
Du hast eben schon mal kurz die Lokalität eurer Räder ja angesprochen. Euer Rahmen oder der Rahmen wird von euch selbst hergestellt, aber da kommen ja noch so ein paar weitere Teile an so einem Fahrrad dazu. Wie, mal ganz ketzerisch gefragt, wie lokal ist denn euer Rad wirklich?
Ja, gute Frage. Also, pass auf. Ich würde sagen, es ist verdammt lokal. Also viel lokaler als fast alle Bikes, die es so gibt auf dem Markt. Denn ich erkläre mal, wie sieht unser Rahmen aus? Also unser Bike aus. Das Kernstück ist ja der Rahmen, hatte ich vorhin schon gesagt. Der besteht aus Verbindungselementen und Rohren. Wir fertigen sogar die Rohre in Deutschland mit einem Partner zusammen. Machen wir natürlich nicht selber, haben wir einen sehr, sehr guten Rohrhersteller. Aber Rohre wirklich in Deutschland zu fertigen, gibt es wahrscheinlich keinen, der das sonst macht. Dann die Verbindungselemente sind sowieso hier gedruckt im, wie gesagt, metallischen 3D-Druck. Relativ nah dran auch hier bei uns in Magdeburg. Wir haben tatsächlich einen der größten 3D-Druckparks, die es gibt in Europa. Weiß man natürlich nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt, aber super spannend und super toll, dass der wirklich hier direkt vor der Tür ist, weil man dann eben einfach in 20 Minuten da ist, sich austauschen kann und dann das Bauteil im besten Fall sehr schnell auf die Maschine bekommt. Und das ist wirklich, ja, wirklich lokal, sag ich mal, dann in dem Fall, ja. Dann gehen sie eben hier in die Region, dann werden sie in der Nähe hier im Harz, werden sie zusammengebaut, die Rahmen eben geschweißt, dann wunderschön geschliffen in Handarbeit. Da ist wirklich noch viel Handarbeit dabei, weil wir haben sehr dünne Wandstärken. Da muss man wirklich auch ein gewisses Händchen für haben. Da kann man nicht einfach irgendjemanden dran setzen, der das dann macht. Das muss eben Hand und Fuß haben. Dann kommen die Rahmen so zu uns, werden in der Nähe von Hannover bei Gifhorn beschichtet und kommen dann eben beschichtet zu uns. Das heißt, dieser Rahmen Prozess ist wirklich lokal aufgestellt. Auch bei den Komponenten probieren wir natürlich Komponenten zu nehmen, die lokal gefertigt sind, was extrem schwierig ist im Fahrradbereich, weil zum Beispiel Conti fertigt tatsächlich einige Reifen in Deutschland und das ist natürlich schön, da springen wir drauf auf, das finden wir toll, da machen wir mit. Bei anderen Komponenten extrem schwierig. Ja, probier mal eine Narbe zum Beispiel irgendwie selbst aus Europa zu bekommen, ist schon schwierig. Ja, also da, wo es geht, probieren wir da wirklich auch lokale Firmen oder zu unterstützen. Continental, RTI, Ergon ist zum Beispiel ein großer Hersteller, mit dem wir eine sehr gute Bindung haben. Arbus zum Beispiel, Texlok, die wirklich auch in Deutschland was Geiles auf die Beine stellen. Und bei allem anderen probieren wir auch Eigenentwicklungen anzustoßen. Das ist wirklich ein sehr spannender Punkt, weil es ja wirklich immer mehr in diese Individualisierungsrichtung geht. Ja, du willst eben auch im Komponentenbereich wirklich was Spezielles geboten haben, bekommen. Auch Features quasi in so einer Pedale, in so einer Kurbel, Gabel, Ausfallenden, alles Teile, die in der Regel, machen wir uns nichts vor, in Fernost produziert werden zu 80, 90%. Und da bauen wir eben eine Wertschöpfungskette in Deutschland auf und wollen dieses Know-how wirklich Schritt für Schritt hier in Deutschland ansiedeln und dann eben dadurch natürlich auch uns eine Flexibilität schaffen in den Lieferbedingungen, in den Liefermöglichkeiten und da eben nicht so sehr auf externe große Beschaffungszyklen, große Batches angewiesen zu sein. Ja, vor allem in Zeiten Corona, wo du dann eben plötzlich mal 3-4 Monate lang keine Container bekommen hast, weil irgendwie Containerstau war irgendwo, da haben natürlich alle Leute extreme Probleme gehabt im Fahrradbereich und auch in allen anderen Branchen natürlich. Aber da kann natürlich so eine Wertschöpfungskette auch Abhilfe schaffen und da kannst du natürlich dich auch unabhängiger machen. Und sicherlich ist das auch das Ansinnen, weswegen natürlich viele Unternehmen auch ihre Standorte regionaler mittlerweile verteilen, also auch Zwischenstandorte eben schaffen zur Produktion, deutlich mehr in Europa eben auch beispielsweise produzieren, auch immer wieder jetzt Produktionsstätten schaffen in Europa, um eben dann hier einfach auch diese ja durchaus Risiken der Globalisierung, die den Leuten jetzt klar geworden sind in den letzten Monaten, Jahren, eben auch abzufangen.
Jetzt mal ein, was ist unschönes Thema, aber von Zeit zu Zeit habe ich ja vielleicht auch mal einen kleinen Defekt an meinem Fahrrad und viele Räder, die, ich sag mal, nur im Internet kaufbar sind oder im Internet gekauft werden können, haben ja oftmals so ein bisschen das Thema des Service in einer Stadt. Die Probleme, klar, für einen Online-Player sind da, glaube ich, vollkommen klar, also weil du ja unschwer in jeder Stadt irgendwie einfach eigene Service-Teams irgendwie aufbauen kannst.
Auf jeden Fall hören wir nicht zum ersten Mal. So viel ist klar. Also du hast natürlich immer die Möglichkeit, deinen Servicepartner aufzusuchen. Ja, das ist natürlich dein Urban-Partner, nicht nur für den Service, natürlich grundsätzlich erstmal für den Kauf deines Bikes, natürlich dann für den Service, für die Beratung und so weiter. Aber wir haben natürlich nicht in jeder Stadt einen Partner und es kann auch durchaus mal sein, dass der 100 Kilometer entfernt ist, wenn du eben leider nicht an einem unserer Hubs sitzt, sozusagen an einem unserer Partner. Dementsprechend ja, du kannst natürlich auch zu uns kommen und bei uns theoretisch das Bike kaufen. Wir übernehmen dann auch den Service. Sieht im Endeffekt so aus, dass wir in sehr guter beratender Funktion zur Seite stehen, dass wir mit Ersatzteilen zur Seite stehen, wenn es nötig ist, dass wir vermitteln tatsächlich auch an Shops, wenn wir quasi keinen direkten haben und dass wir auch, wenn es wirklich hart auf hart kommt und das sind eben die E-Bike-Komponenten, dann eben auch den Service der Bikes übernehmen. Also das wirklich Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich der Akku, dass der Defekt ist. Toi, 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 wir haben ja Mahle. Mahle kennen viele vielleicht aus dem Automobilbereich, großer Kolbenhersteller, Automobilzulieferer. Den haben wir da an Bord und der supportet im Prinzip das komplette E-Bike-System und also das E-Antriebssystem, um es spezifischer zu formulieren. Und der kümmert sich natürlich auch um Abwicklung von Servicefällen. Und wir speziell würden dann im wirklich Worst Case das Bike zurückholen, würden den Service durchführen und das Bike wieder zu demjenigen liefern oder derjenigen und dann geht's eben weiter. Ja, also das ist auch ein Ziel von uns, wirklich einen guten und schnellen Service zu bieten. Da muss man einfach hinkommen. Ich glaube, da hast du auch noch ein USP im Fahrradmarkt. Das ist nicht die Regel, der Standard. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme, guten Service zu finden, lokal oder auch am Telefon. Dementsprechend müssen wir uns einfach auf die Fahne schreiben. Da müssen wir hin. Wir müssen eben da schnell die Anfragen, so schnell es geht, bedienen. Und genau, und dann in dem Fall gehört für uns auch eben der gute Service hinzu, dass wir eben, wenn wir das machen, dass wir dann eben auch das Bike zurückholen, die Reparatur vornehmen und dann eben wieder ausliefern. Ja, das ist jetzt nichts Urban-spezifisches, aber ich denke, das musst du eben bringen, weil bei so einem Premium-Produkt brauchst du einen lokalen Ansprechpartner, du brauchst jemanden, der dir eben auch hilft. Ja, es sind ja nun tatsächlich nicht alle so, dass sie wirklich diese Tätigkeiten immer selber durchführen können oder vielleicht auch wollen, zeitlich keine Kapazitäten haben und dann müssen wir eben einspringen.
Ist ja vielleicht auch der Grund, warum ihr auf hochwertige Komponenten und lokale Komponenten setzt, dass sie auch, oder dass man einfach hier vor Ort die Bikes auch gut reparieren kann, oder?
Ja, tatsächlich. Haben wir das sehr früh gemerkt, dass es da wichtig ist, eben auch auf die Partner einzugehen und da gibt ja andere Hersteller, die machen durchaus ihre eigenen Komponenten, ihre eigenen Teile. Dann hast du aber als Händler einfach keine Chance, das zu reparieren. Da kannst du noch so viel dich anstrengen, dass wenn dir die Teile fehlen oder die dir erst nur bei einem Hersteller anfragen kannst und dann vielleicht die Verfügbarkeit nicht gegeben ist und so, dann sind dir einfach die Hände gebunden als Partner. Und dementsprechend arbeiten wir eben mit Shimano, mit Gates, mit Conti zusammen, um da wirklich die Reparatur auch für jeden Händler so einfach wie möglich zu gestalten.
Wenn man so sich eure Webseite anguckt, dann begegnet man ja immer wieder dem Thema Kooperationen. Es gibt jetzt irgendwie eine Kooperation, die ihr mit der Deutschen Telekom geschlossen habt. Es gab, oder ich weiß nicht, ob es noch gibt, eine Kooperation mit dem Luxuslabel MCM. A, die Frage, wie kommen diese Firmen auf euch? B, was macht ihr Marketing richtig, dass sie auf euch kommen? Und ja, was habt ihr am Ende auch von solchen Kooperationen mit diesen ja doch sehr unterschiedlichen Firmen?
Also ist tatsächlich ein mega spannendes Thema, ein mega spannendes Gebiet. Das hat sich mit uns dann auch mit der Zeit so entwickelt, dass wir wirklich sehr attraktiv sind, scheinbar für Kooperationen. Und irgendwann haben wir festgestellt, das können wir verdammt gut. Das heißt, wir können verdammt gut individuelle Produkte machen, die dann auch richtig geil aussehen, die wirklich auch eine andere Zielgruppe ansprechen. So, weil du hättest natürlich am Anfang, du hast ja selber die MCM-Kooperation angesprochen, für alle die jetzt nicht wissen, was ist eigentlich MCM, das ist ein riesengroßes Modelabel, aber eher in Richtung Gucci, Prada, so die Richtung. Ja, nur mal, um das zu erklären, weil ich wusste es tatsächlich vorher nicht, sorry. Aber ist natürlich richtig cool, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, diese Synergien zu schaffen, weil niemand hätte Urban vorher mit einem MCM-Label in Verbindung gebracht. Ja, das steckt halt auch so ein bisschen in unserem Namen, wahnsinnig und urban, wahnsinnig, zu kombinieren. Das heißt, manchmal einfach auch Sachen zu machen, wovon einfach niemand ausgehen würde, dass wir es tun. So. Oder einfach mal zu machen, gut, dann machen wir das eben. Ja, klar, du hast ein Gravelbike mit einem Komponentenhersteller mit Acros oder auch mit Schmolke zusammen Sondereditionen zu schaffen. Okay, das würde ich sagen, das geht noch klar, ja, von Fahrradhersteller. Aber eben mit einem Modelabel wie MCM ein Bike zu schaffen, was verkupfert ist und übelst glänzt. Ich denke, das hat uns vorher einfach niemand so zugetraut. Aber es hat sich wirklich zu einer sehr, sehr schönen Kooperation entwickelt, die vor allem medial natürlich sehr stark für uns ist einfach. Ja, also wir haben da natürlich einen sehr schönen medialen Effekt rausgezogen. Und das war unser Anliegen. Andere Firmen kommen natürlich auch auf uns, weil wir sehr nachhaltig sind eben in unserer Wertschöpfung. In unserer Ausrichtungskette. Wir haben zum Beispiel mit VD eine Kooperation, den haben wir ein paar Stadtfuchs Biobikes zur Seite gestellt, die wir natürlich sehr, sehr schön, also die sie dann auf Messen nutzen können, die sie auch für Präsenzen, für Marketing nutzen können. Dementsprechend nutzen wir das natürlich auch immer, um gegenseitiges Marketing zu machen. Wir sind auch ziemlich stark, du hast ja die Deutsche Telekom Kooperation eben angesprochen, glaube ich, was dieses Thema schnelle Umsetzung wirklich von Sondereditionen angeht und dann eben auch flexibel einfach zu sagen, wir machen jetzt mal 10 Bikes mit einem individuellen Design, was wirklich auch, was uns wichtig ist da auf jeden Fall, dass der andere Partner auch einen Ansinn dahinter hat, denn die Telekom hatte da das Ansinnen, wirklich die den Pendlerverkehr zu pushen, extrem zu pushen bei sich, und wenn man sich das anguckt, dann sind die extrem auf der Nachhaltigkeitswelle und treiben ihre Mitarbeiter sozusagen voran medial, ja, wollen die wirklich auf das Bike kriegen, und das ist natürlich ein tolles Ansinnen, und ich finde, das muss man unterstützen, und dementsprechend haben wir eben gesagt, wir machen eben ein pinkes Bike, ja, weil es natürlich auch eine emotionale Geschichte ist, weil es eben auch ein Wert ist, weil haben wir auch gemerkt, jeder Telekom-Mitarbeiter ist eben emotional sehr stark mit dieser Marke und mit dieser Farbe auch verbunden, und dementsprechend glaube ich, ist da diese Synergie in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Emotionalität auch sehr gegeben. Und dementsprechend haben wir uns da sehr gut auch wiedergefunden. Und das hilft uns natürlich, klar, keine Frage, natürlich auch medial das Ganze dann ja in die Welt zu tragen und unsere Botschaft in möglichst viele Interessierte weiterzubringen.
Magst du denn noch verraten, was ihr sonst noch so im Marketing macht? Denn das ist ja wahrscheinlich schon so das große, schwierige Spielfeld der PR, was ihr da mit diesen Sondereditionen ja ganz gut bespielt. Aber was ist euer Fokus beim Marketing? Natürlich wahrscheinlich sehr digital, Fall. Aber was sind da so die Schwerpunkte, auf die ihr da guckt?
Also in der Vergangenheit war es sehr viel PR, weil wir sehr gut angekommen sind, einfach mit unserem Produkt, weil es ja ein Eyecatcher ist. Es ist interessiert einfach auch ein bisschen mehr zu erfahren, wie wird das gefertigt, wo wird das gefertigt, wie ist das technisch genau so. Das interessiert viele Leute und dementsprechend war PR sehr, sehr viel unser Fokus. Dann natürlich diese Kollaboration, die wir jetzt schon beleuchtet haben, die sicherlich im Zusammenspiel sehr gut funktionieren. Dann wird es natürlich immer mehr die digitale Platzierung auf jeden Fall. Also sei es jetzt nun auf Wettbewerben, bei Podcasts natürlich. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine Anfrage in dem Fall. Ja, du hast ja das Bike tatsächlich auch im letzten Jahr mal getestet und durftest eben auch mal ran. Und wir haben uns natürlich auch sehr gefreut, dass du das so wirklich auch intensiv gemacht hast und da zu einem sehr schönen, positiven Ergebnis gekommen bist. Aber das hilft uns natürlich auf jeden Fall dann auch eben die Marke in die Welt zu tragen. Und es sind eben diese digitalen Channels, die jetzt immer mehr dann auch natürlich mit Paid Ads, mit Paid Content, die da natürlich jetzt das Nonplusultra sind, wo eben jeder sich in diese Richtung orientiert. Und da müssen wir eben auch mehr noch hin. Da muss ich, glaube ich, ist, glaube ich, noch niemand am Ende. Da gibt es noch so viel mehr Möglichkeiten mit Affiliate Marketing, was man machen kann mit Retargeting und so weiter. Ich denke, da ist einfach noch sehr, sehr viel Potenzial und das müssen wir einfach noch ausspielen.
Du hast ja schon kurz mal so gedroppt nebenher, dass es jetzt schon ein neues Bike gibt, den Straßenfalken. Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Anknüpfungspunkt zu fragen, wo denn so die Reise für euch weitergeht. Was sind so die nächsten Schritte? Was habt ihr so in den nächsten Jahren bei Urban noch vor?
Der Straßenfalken ist natürlich nur ein Modell, was quasi unsere Produktpalette noch ergänzt, was natürlich klar irgendwie naheliegend ist. Natürlich werden wir auch weitergehen. Das heißt, wir haben das Ziel, da auch dann eben im E-Bereich immer im neuesten Zahn der Zeit zu bleiben. Das heißt, auch da up-to-date zu bleiben. Das wird sicherlich in der kommenden Fahrradsaison passieren. Auch haben wir, wer es vielleicht so ganz am Rande schon mal mitbekommen hat, auf der Eurobike eine Pinion-Version angeteasert. Also Pinion ist ein anderes Schaltungssystem, was sich eben mit einem Motor und einer Namensschaltung, mit einem Motor und einem Riemen, wollte ich sagen, sehr gut kombinieren lässt. Und dementsprechend ist das Pinion auch noch eins unserer aktuell großen Themen, die wir auf jeden Fall auf die Agenda uns gesetzt haben. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, also noch ein paar Monate drauflegt, dann sind natürlich auch andere Materialien sehr, sehr spannend. Denn Stahl ist schön druckbar, aber es gibt auch durchaus noch andere Materialien, die man sehr gut drucken kann, die auch leichter sind noch, die noch flexibler sind und noch mehr will ich nicht teasern, aber genau, also es gibt sicherlich noch auch Materialien, die da sehr spannend sind, die wir auf jeden Fall auch umsetzen wollen. Natürlich ist es immer eine Frage beim Startup, hast du die Kapazitäten, hast du die Schritte dahin, ja, das verzögert sich dann auch mal gerne um 1-2 Monate, ganz einfach, weil du ja einfach deine Entwicklungszyklen sich erstmal stabil aufbauen müssen und das musst du eben durchlaufen. Aber da haben wir Bock drauf und sicherlich dann auch in Richtung vielleicht, wenn man wirklich noch längerfristiger schaut, dann eben auch wirklich Richtung noch andere Arten von Bikes sozusagen. Ja, also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, gibt es da sicherlich noch sehr viel Potenzial. Aber wir müssen natürlich Schritt für Schritt gucken.
Ramon, vielen Dank für diesen wilden Ritt einmal durch die Urban-Geschichte und die vielen Highlights, die ihr schon hingelegt habt. Also vielen, vielen Dank dafür. Letzte Frage, die so ein bisschen, die ich einmal gerne Hamburger Gästen stelle, aber jetzt bist du halt in Magdeburg, nicht in Hamburg, aber trotzdem die Frage, wie viel Fahrrad fährt man denn noch privat so als Chef von einer Bike-Firma oder als Gründer einer Bike-Firma?
Also ich selber fahre jeden Tag mit dem Fahrrad hin und zurück zur Arbeit, auf jeden Fall, immer, bei jedem Wetter, vollkommen egal. Ich bin jetzt nicht der Typ, der große Ausfahrten macht mit dem Gravelbike. Das ist jetzt aber wahrscheinlich meiner Person geschuldet. Genau, aber wir haben sehr, sehr viele, auch mein Kollege der Basti, wir haben eine Runde, die immer ab und an nochmal Ausfahrten macht, auch mit dem Team zusammen, wo wer Bock hat, sich drauf schwingt. Und das kann man hier in Magdeburg extrem toll. Wir sind super schnell in der Natur, wir sind super schnell auch im Grün und in den in Pisten, wo auch immer, ob es ein Rennrad ist oder im Gravel-Bereich. Und dementsprechend, ich glaube, ist der Spirit hier auf jeden Fall da in die Richtung. Und ja, natürlich musst du immer gucken, hast du die Zeit dafür, dann hast du auch noch Kinder, wo du irgendwie deine Prioritäten irgendwie auch wieder musst. Ja, und du arbeitest ja vielleicht auch nicht so wenig als zumindest Chef und dementsprechend, ja, ist es, ja, ich denke mal, wird eine Zeit kommen, wo ich wieder mehr freizeittechnisch mit dem Bike aktiv sein werde. Aber ja, wenn man denn mal Urlaub hat, dann genießt man es dann eben auch mal eine Runde zu machen oder einen Ausflug zu machen. Und ich finde es jedes Mal geil. Also ich steige auch jedes Mal wieder mit einem sehr, sehr schönen Gefühl auf mein Bike auf. Und dementsprechend, ja, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich darauf sitze. Also das Feedback ist, ja, bekomme ich auch von anderen, aber ich finde es auch jedes Mal selber cool.
Danke dir für deine Zeit, danke, dass du mir die Fragen beantwortet hast und euch alles Gute.
Ich danke dir auch. Mach's gut. Ciao.